Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Unsere heutige Folge ist der zweite Teil unserer Baudenkmalpflegereihe. Wir hatten in unserer letzten Folge Susanne Leiner zu Gast, eine Kollegin, mit der wir über Bestands- und Zustandserfassungen, die Erstellung von Maßnahmenkonzepten in der Baudenkmalpflege gesprochen haben, anhand ihres Diplomprojekts der Liesinger Aquäduktbrücke. Und heute gehen wir zu Teil 2 über, bleiben beim Thema Baudenkmalpflege und schließen dort an, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal, nämlich bei dem Thema Evaluierungen. Unter Evaluierung verstehen wir in der Restaurierung die Beurteilung des aktuellen Zustands eines Objekts im Abgleich mit Maßnahmen, die im Zuge von früheren Restaurierungen gesetzt wurden. Also man bewertet dabei einfach diese Maßnahmen und versucht zu beurteilen, ob sie erfolgreich waren, ob sie mit dem Objekt gut verträglich waren oder ob sie vielleicht nicht so gut funktioniert haben oder sogar zu mehr Schäden geführt haben. Und deshalb sind Evaluierungen sehr, sehr, sehr wichtig in unserem Bereich. Und uns gegenüber sitzt auch heute wieder Susanne Leiner. Susi, in unserer letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass wir gerade über die Musterfläche gesprochen haben, die ihr basierend auf dem Maßnahmenkonzept, die ihr für das Liesinger Aquädukt entwickelt habt, dort auch angelegt habt. Nach einem Jahr konntet ihr diese dann evaluieren, also euch die ganze Musterfläche genau ansehen und bewerten, ob die Maßnahmen, die ihr damals vorgeschlagen habt und auch umgesetzt habt, ob das alles so funktioniert hat oder eben zu weiteren Schäden am Objekt geführt habt. Und jetzt die erste Frage, was mich natürlich brennend interessiert, was ist denn dabei rausgekommen?
Hallo auch von meiner Seite. Freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf und werde euch Rede und Antwort stehen. Und jetzt gleich einmal zu der Evaluierung der Musterfläche an der Aquäduktbrücke. Es liegt zwar schon eine Zeit zurück, aber ich kann mich noch gut erinnern. Wir haben einige Problemzonen an der Aquäduktbrücke. Das ist jetzt insbesondere die Sockelzone, die stark versalzen ist. Es gibt einige Bereiche, die sehr stark der Witterung ausgesetzt sind, also sehr stark Schlagregenereignissen ausgesetzt sind. Und hier hat uns besonders interessiert, im Rahmen der Evaluierung der Musterfläche, haben unsere Mörtelrezepturen den Beanspruchungen Stand gehalten? Gibt es besonders im Bereich der stark geschädigten Zonen an der Aquäduktbrücke, gibt es hier vielleicht noch einen Bedarf der Adaptierung der Maßnahmen, einer Änderung von Rezepturen oder auch einer Änderung von zum Beispiel der Ausformung von Fugen etc.? Und hier haben wir eine Sache festgestellt. Es ist eben insbesondere in den sehr stark belasteten Bereichen, haben die Mörtelergänzungen nicht gut gehalten. Die waren relativ schnell wieder entfestigt und haben Flankenabrisse gezeigt. Und wir haben dann im Nachgang und in Absprache mit den anderen Projektbeteiligten das Maßnahmenkonzept dahingehend adaptiert, dass wir gesagt haben, wir gehen weg von den Mörtelergänzungen, vor allem in den stark salzbelasteten Bereichen, hin zu Natursteinvierungen. Das bedeutet Austauschungen von Steinen in Naturstein, weil eben die Mörtel diesen Belastungen offenbar nicht gut standhalten können. Also es hat tatsächlich sich ausgezahlt, hier diese Musterfläche noch einmal anzuschauen und das Maßnahmenkonzept dahingehend zu adaptieren.
Ich finde, man muss in diesem Zusammenhang auch betonen, dass das irgendwie wirklich der Idealfall war, wie so eine Restaurierung in der Praxis umgesetzt wird. Angefangen mit der Objektaufnahme, der Erfassung des Bestands und Zustands, was ihr euch, wie gesagt, im Teil 1 noch einmal genauer anhören könnt. Dann die Erstellung des Maßnahmenkonzepts, eine Musterfläche. Also das ist auch nicht selbstverständlich, dass man eine Musterfläche anlegt, weil oft gibt es nicht genug Geld dafür oder keine Ressourcen oder auch oft keine Zeit. Also wenn ein Objekt wirklich sich in einem sehr schlechten Haltungszustand befindet, wo man wirklich sofort Maßnahmen setzen muss, hat man vielleicht gar nicht dann den Luxus, dass man sagt, jetzt warten wir nochmal ein Jahr und dann bewerten wir das Ganze noch einmal. Also das ist wirklich hier ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man das so Schritt für Schritt macht. Was mich jetzt in diesem Zusammenhang noch interessieren würde, wie ist es nach eurer Evaluierung und Adaptierung des Konzepts dann weitergegangen?
Nach Abschluss der Diplomarbeit und Studienabschluss wurde ich dann mit meiner Kollegin gemeinsam auch noch eingeladen, eine gesamte Pfeilerstellung des Aquädukts zu restaurieren, gemeinsam mit einer Baufirma, um hier noch mehr Erfahrungen sammeln zu können in der Anwendung auf der vergrößerten Fläche von dem Maßnahmenkonzept. Wir haben dann natürlich diese Adaptierungen hinsichtlich mehr Natursteinergänzungen umgesetzt. Und ich habe auch die Aufgabe gehabt, hier genaue Arbeitszeiterhebungen durchzuführen, um einfach eine Aufwandsabschätzung für die Gesamtrestaurierung dann vorlegen zu können. Das war sehr spannend. Da habe ich mit einer kleinen Baufirma gemeinsam ein paar Monate lang eine Pfeilerstellung restauriert nach dem Konzept. Und das war sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Und so haben wir jetzt noch eine größere Fläche, die wir im Laufe der Jahre immer wieder beurteilen konnten, was auch passiert ist. Diese weitere vergrößerte Testfläche dient jetzt auch als Grundlage für die Ausschreibung zur Restaurierung des gesamten Bauwerks und die ist jetzt aktuell gerade im Laufen.
Es ist wahrscheinlich auch der Größe des Bauwerks und der Prominenz des Bauwerks geschuldet, dass da wirklich das alles so vorbildhaft abgelaufen ist, dass man sehr viel vorab investiert hat, dass man dann wirklich ein Maßnahmenkonzept mit Hand und Fuß hat, nehme ich an. Weil sonst, Anna, du hast das ja vorher schon gesagt, das ist halt irgendwie so ein Idealprojekt und oft kommen Evaluierungen oder umfassende Bestands- und Zustandsanalysen einfach zu kurz. Und ich wollte dich jetzt auch fragen, so wie siehst du das mit den Evaluierungen? Also wirst du regelmäßig beauftragt, dir Restaurierungen von dir wieder anzuschauen in ein, zwei Jahren oder machst du das auf freiwilliger Basis, dass du dir das anschaust, um einfach für dich selbst etwas mitzunehmen und dann vielleicht beim nächsten Projekt besser zu wissen, okay, die und die Mörtel in den und den bewitterten Bereichen passen gut oder passen nicht so gut. Also wie siehst du das Thema Evaluierung und hast du auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wichtiger geworden ist in unserem Bereich?
Also ich denke, es ist so seit maximal 5 bis 6 Jahren vermehrt der Fall, dass man gefragt wird, dass das auch beim Bundesdenkmalamt am Schirm ist, dass es hier vielleicht ganz gut wäre, alte Restaurierungen zu evaluieren. Ich schaue mir grundsätzlich gemeinsam mit meinen Kolleginnen immer wieder die Restaurierungen an, die wir durchgeführt haben, einfach aus Interesse, weil wir ja wissen wollen, wie nachhaltig unsere Maßnahmen sind, die wir gesetzt haben. Wir sind ja schließlich auch an Garantie und Gewährleistung gebunden. Also es ist auch ganz wichtig für uns zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir haben auch schon einige Musterflächen durchgeführt. Es werden ja immer wieder Beauftragungen für Musterflächen ausgeschrieben. Aber es ist tendenziell eher der seltenere Fall. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Genau, wie wir auch vorhin gesagt haben, das ist schon ein Luxus, so eine Musterfläche machen zu dürfen. Ich möchte gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, wenn wir jetzt eine Restaurierung durchgeführt haben, dann ist es leider oft nicht so, dass wir uns dann gemütlich zurücklehnen können und sich denken, so, jetzt haben wir ein bisschen Geld, Zeit in die Hand genommen und das ist jetzt gescheit restauriert und jetzt müssen wir nichts mehr machen und jetzt müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, weil das ist jetzt erledigt, Hackerl. Ist leider nicht immer so, denn hier gilt, nach der Konservierung ist vor der Konservierung und ein wichtiger Bestandteil des Maßnahmenkonzepts wäre eigentlich auch, Empfehlungen zur laufenden Pflege und Wartung zu geben. Nun muss ich sagen, ich finde, das ist nicht eigentlich immer der Bestandteil. Das ist auch erst in den letzten Jahren, finde ich, so aufgekommen, dass man in seinem Wartungskonzept auch Vorschläge zur Pflege und Wartung erteilt. Wie machst denn du das, Susi, wenn du jetzt einen Bericht schreibst du eine Restaurierung, die du durchgeführt hast, ist es bei dir automatisch, dass du dann solche Empfehlungen abgibst?
Also in letzter Zeit wird es manchmal schon eingefordert oder ist schon Bestandteil der Ausschreibung, dass hier ein Pflege- und Wartungskonzept mitgeliefert werden muss nach Abschluss der Restaurierung. Also mit dem Bericht zur Restaurierung muss so ein Pflege- und Wartungskonzept abgeliefert werden. Und wenn wir jetzt selber Maßnahmenkonzepte erstellen und Objektaufnahmen machen, dann ist das die Empfehlung, dass man ein Pflege- und Maßnahmenkonzept mit abgibt, auf jeden Fall immer Bestandteil dieser Maßnahmenempfehlungen.
Das freut mich sehr zu hören, dass es schon mehr Usus geworden ist, dass auch Wartung und Pflegemaßnahmenkonzept Berücksichtigung finden, weil ich finde einfach, wenn man an sich privat denkt, jeder wartet seine Sachen und jeder pflegt seine Sachen. Wenn ich an ein Fahrrad denke, ist jedem bewusst, das muss man regelmäßig reinigen, ölen, pflegen. Wenn ich eine Waschmaschine habe, wenn ich einen Geschirrspüler habe, den reinige ich und pflege ich, weil ich weiß, okay, sonst ist mir der in 3 Jahren, geht mir der kaputt. Aber bei Restaurierungen, bei großen Gebäuden ist da irgendwie lange nicht so das Bewusstsein da gewesen, dass das auch ständig Wartung und Pflege braucht. Und ich wollte dich da auch fragen, so als ein paar Beispiele, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, was denn so typische Pflege- und Wartungsmaßnahmen an einem Gebäude sind. Kannst du da ein paar Beispiele nennen für ein größeres Gebäude oder auch ein technisches Kulturgut?
Also das Einfachste, was man jetzt als Besitzer oder als Auftraggeber von Auftraggeberseite durchführen kann, sind Sichtkontrollen. Wenn ich mein Gebäude gut kenne und jährlich oder alle halben Jahre oder vor allem nach der Frostperiode mir alle Wandflächen anschaue und zum Beispiel nach feuchten Flecken untersuche oder mir anschaue, ob die Wasserableitungen grundsätzlich gut funktionieren. Gibt es verstopfte Dachrinnen? Merke ich, dass bereits die Farbe abblättert oder kleinere Dinge? Sind die Oberflächen wieder mit Mikrobiologie besiedelt, verstärkt irgendwo? Dann kann ich davon ausgehen, dass dort eher Feuchteangebot höher ist. Gut ist es, wenn man das Gebäude einfach gut kennt und einfach nach solchen Schadensphänomenen Ausschau hält. So kann man schon einmal sehr frühzeitig wieder eingreifen und Schäden hintanhalten. Das wäre mal das Erste, was man tun kann. Die einfachste Maßnahme, die nicht viel kostet.
Ich finde, das ist ja auch genau der Punkt, dass man das ins Bewusstsein ein bisschen führen muss, dass wenn man laufend kleine Maßnahmen setzt, erspart man sich wahnsinnig viel Geld, weil oft ist manchmal dieser Irrglaube, ja, man wartet noch ein bisschen mit der Restaurierung und spart sich was an und macht dann mal eine sehr umfassende Restaurierung. Aber durch das Setzen von so kleinen, eben wie du es gerade beschrieben hast, so kleinen Maßnahmen und ein bisschen drauf schaut, dann kann man sich doch viel Geld ersparen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist bewiesen, dass wenn einmal ein Schaden auftritt, wie zum Beispiel Fugen reißen, Wasser dringt ein und es entsteht einfach ein durch Frosteinwirkung im schlimmsten Fall ein größerer Schaden. Und diese Schäden setzen sich dann im Mauerwerk fort und der Schadensverlauf ist meistens exponentiell. Das bedeutet, also der Schadensverlauf verschnellert sich und erhöht sich immer mehr. Und wenn ich hier frühzeitig eingreife und zum Beispiel gerissene Fugenmörtel frühzeitig tausche und wieder die Wasserableitung damit gewährleiste, kann ich einfach größere Schäden vermeiden. Das bedeutet, dass der Bestand gesichert bleibt und dass ich ganz sicher später wenig hohe Kosten für die Sanierung wieder habe und weniger Geld in die Hand nehmen muss.
An dieser Stelle möchte ich jetzt überleiten zu einem Projekt von dir und deinem Team, was ihr letztes Jahr bearbeitet habt, weil ich finde, das bietet sich einfach so super an, da alle von uns in unserer letzten Folge und in unserer heutigen Folge besprochenen Themen einfließen. Also hier ein kurzer Reminder an alle, die vielleicht jetzt gerade erst in diese Folge eingeschaltet haben. Hört bitte euch unbedingt Teil 1 an zur Bestands- und Zustandserfassung und Erstellung Maßnahmenkonzept. Ihr habt letztes Jahr für das Naturhistorische und Kunsthistorische Museum eine Evaluierung durchgeführt und einen sogenannten Wartungsplan erstellt. Da ist jetzt mal meine erste Frage dazu, wie hat da die Evaluierung ausgesehen? Weil wenn ich jetzt an die Aquäduktbrücke in Liesing denke, da haben wir eine Musterfläche, da habt ihr das Maßnahmenkonzept selber erstellt, ihr habt selber die Musterfläche angelegt. Wenn ich jetzt an das KHM und NHM denke, stelle ich mir das ein bisschen komplizierter vor, weil das sind 2 Monumentalbauten auf der Wiener Ringstraße. Sie schauen ja irgendwie ja fast ident aus und da habt ihr jetzt nicht das Maßnahmenkonzept entwickelt. Wie geht man da bei so einer Evaluierung vor?
Also im Fall von kunsthistorischen und naturhistorischen Museum haben wir es hier mit, eben wie du schon gesagt hast, mit zwei nahezu identen Gebäuden, was die Außenfassade betrifft, zu tun. Und Besonderheit an den beiden Gebäuden ist, dass die innerhalb der letzten 25 Jahre einmal rundherum durchrestauriert wurden, in jeweils 16 Bauabschnitten unterteilt, von zwar unterschiedlichen Firmen, aber immer nach dem gleichen Maßnahmenkonzept, das allen bekannt ist. Also wir kennen das Maßnahmenkonzept, wir wissen, welche Maßnahmen durchgeführt wurden und wir wissen auch, wer welche Fassade bearbeitet hat.
Und kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr euch nur gewisse Fassadenabschnitte angesehen habt, also euch vielleicht sehr repräsentative Bereiche herausgesucht habt und die genauer analysiert habt? Oder seid ihr wirklich einmal über jede Oberfläche drüber gefahren, habt euch jeden Naturstein, jede Fuge angesehen, um das danach evaluieren zu können? Und welche Fragen habt ihr euch da bei der Evaluierung gestellt?
Die erste und die dringendste Frage, die auch vom Auftraggeber sehr dringend gestellt wurde, war, ob das Maßnahmenkonzept tatsächlich gepasst hat, ob es hier irgendwelche gravierenden Fehler gegeben hat, ob jetzt das tatsächlich in Ordnung gelaufen ist. Ja. Uns hat sehr interessiert, ob es zwischen den unterschiedlichen Fachfirmen in der Handschrift quasi Unterschiede gibt, ob es wirklich einen Unterschied macht, wer es ausführt, das gleiche Maßnahmenkonzept. Und dann natürlich, welche Schadensphänomene treten auf? Und gibt es irgendwelche Bauteile oder Bereiche oder Fassadenabschnitte, wo vermehrt Schadensphänomene zu finden sind? Aus Gründen, die dann noch herauszufinden wären. Und dann eben auf Basis dessen sind Adaptierungen an dem Maßnahmenkonzept notwendig. Also wir haben nochmal betont, wir haben eine sehr außergewöhnliche Situation. Hier können wir alle Fassadenabschnitte miteinander vergleichen und wissen einfach ganz genau, wann ist es restauriert worden und nach was für einem Maßnahmenkonzept. Das hat man sonst eigentlich, ich kenne jetzt kein anderes Gebäude oder Ensemble, wo man das so gut vergleichen kann.
Und wie hat denn die Umsetzung dieser Evaluierung dann in der Praxis ausgesehen?
Grundsätzlich sind wir relativ ähnlich wie an der Aquäduktbrücke herangegangen an diese Aufgabe. Wir haben zuerst einmal recherchiert, wir haben alle Restaurierberichte uns ausheben lassen. Wir haben Plangrundlagen zur Verfügung gestellt bekommen, aber auch adaptiert wieder für unsere Zwecke. Und wir haben dann eine Untersuchung vor Ort gemacht. Und das mit Hilfe von Hebebühnen, die jetzt im Fall der beiden Museen relativ hoch waren, also bis zu 60 Meter Ausleger gehabt haben. Also wir sind da konnten sehr weit rauf, konnten eigentlich fast alle Fassadenbereiche damit auch erreichen. Und haben dann von der Hebebühne aus verschiedene Tests an den Fassaden durchgeführt. Also wir haben haptisch die Oberflächen untersucht, wir haben es mit Hohlraumdetektor untersucht, wir haben Abriebtests gemacht. Ja, und konnten so alle Bauabschnitte einzeln begutachten und konnten unsere Ergebnisse anhand der vorbereiteten Plangrundlagen verorten.
Da jetzt eine kurze Zwischenfrage von mir. Habt ihr euch da eine Art repräsentative Bereiche oder Abschnitte ausgesucht und dann die Oberflächen begutachtet und diese Vor-Ort-Tests gemacht? Oder habt ihr wirklich jede Oberfläche von diesen zwei Gebäuden euch angesehen? Weil das ist schon ziemlich viel Oberfläche.
Ja, also wir haben uns alle Bauabschnitte gesondert angeschaut. Wir haben jetzt aber nicht in jedem Bauabschnitt jedes Detail überprüfen können. Hätte das überstiegen. Ja. Aber wir haben uns jeden Bauabschnitt angeschaut und natürlich, je länger man sich diese Gebäude anschaut, das ist so wie bei jedem Objekt, findet man einfach diese üblichen verdächtigen Stellen heraus, ziemlich schnell, wo man einfach davon ausgeht, okay, dort könnten bereits Schäden sein. Ja. Man sieht auch schon oft aus der Ferne, wenn es irgendwo ein Problem gibt, wie es halt meistens ist, feuchte Flecken, Salzflecken und so weiter. Also man kann hier dann sehr gezielt dann auch manche Bereiche auslassen, wo es jetzt nicht, wo man davon ausgehen kann, es ist jetzt da ganz sicher kein Schaden vorhanden und sich dann konzentrieren auf diese Ecken, die besonders gerne geschädigt sind.
Ich habe auch eine kurze Zwischenfrage. Mich würde interessieren, wenn ihr euch echt jeden Fassadenabschnitt angeschaut habt, wie lang hat das gedauert?
Also wir waren einige Wochen, jeweils für 2-3 Tage, den ganzen Tag unterwegs mit dem Steiger.
Und hattet ihr auch ein Seil und einen Kübel immer dabei? Ich schaue jetzt Anna an, beziehungsweise ich lächle sie an. Dazu In einer anderen Folge hat Anna da eine nette Anekdote preisgegeben zu einer ihrer Steigerfahrten.
Nein, haben wir tatsächlich nicht. Also Kübel schon, Seil nicht. Grundsätzlich ist es ganz gut, wenn man einen Kübel und ein Seil mit hat, wenn man auf einer Hebebühne ist. Bloß, wenn du auf einer 60 Meter Hebebühne bist, dann, also 60 Meter Seil ist dann schon ein ziemlicher Klotz. Das weiß jetzt nicht, ob das so praktikabel ist. Aber wir haben Glück gehabt, ja. Also an einem Tag sind wir gerade am Boden gewesen und die Hebebühne wurde umgeparkt und in dem Augenblick ist der Hydraulikschlauch geplatzt und das ganze Ding ist stehen geblieben und das Öl hat sich über die Auffahrt zum KHM-Haupteingang ergossen und damit war die Steigerfahrt für den Tag erledigt.
Puh, also das will ich mir nicht vorstellen. Da habt ihr Glück gehabt. Gott sei Dank wart ihr unten, wie das passiert ist, weil das wäre sicher unlustig gewesen, da was in 60 Meter Höhe irgendwo stecken zu bleiben. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen gehe ich gleich weiter zu meiner nächsten Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, man bekommt schon ein bisschen ein Gefühl, wenn man wirklich so eine lange Zeit mit dem Steiger unterwegs ist und sich einfach wirklich jeden Abschnitt anschaut und sie super miteinander vergleichen kann, dann bekommt man ja schon ein Gefühl dafür, wo die Problemzonen sind, wo man ein bisschen näher hinschauen muss, wo man ein bisschen mehr übergehen kann. Aber am Ende des Tages müsst ihr ja eine Gesamtschau irgendwie zusammenbekommen. Also die Martina hat das ja schon in der letzten Folge erwähnt. Es ist ja wichtig, dann eine Gesamtbewertung durchführen zu können. Wie hat das in diesem Fall ausgesehen?
Also einerseits kann man sagen, es haben sich wenig Überraschungen gezeigt an den beiden Gebäuden. Also die Fassadenabschnitte, wo die letzte Restaurierung am längsten zurückliegt, die sind im schlechtesten Zustand. Das war zu erwarten, weil einfach die Bewitterung am längsten dort angreifen konnte. Was wir aber gesehen haben, war, dass vor allem in Ausrichtung zur Hauptwindrichtung, also Richtung Nordwest, wo der meiste Wind auf die Fassaden trifft, aber auch Schlagregen ehesten auf die Fassaden trifft, dass diese Fassadenoberflächen tendenziell einen höheren Schädigungsgrad aufweisen als die anderen. Ganz egal, wann sie restauriert wurden. Also da ist jetzt egal, ob das 10 Jahre zurückliegt oder 20 Jahre zurückliegt. Hier haben wir tatsächlich eine vermehrte oder höhere Schadensgrade. Und auch bauteilbezogen sehen wir insbesondere an Bauteilen, wo Verblechungen, also Dächer, schadhaft sind oder Blechanschlüsse schadhaft sind, dass hier in den unteren Bereichen, also besonders bei den Gesimszonen, wo oberhalb drauf Verblechungen sind, dass hier in diesen unteren Bereichen vermehrt Schäden zu beobachten sind. Auch akute Schäden, wo Teile auch herunterfallen bereits. Also da gibt es wirklich Probleme.
Das Ziel von dieser Evaluierung, die ihr da gemacht habt, war ja dann letztendlich auch die Erstellung eines Wartungsplans, also eines Plans, den mit dem Arbeitgeber in die Hand drückt, im besten Fall, wo drinnen steht, wann welche Fassade oder welchen Fassadenabschnitt, in wie vielen Jahren er ihn wieder restaurieren muss, was das vielleicht auch kostet. War das möglich? Also konntet ihr alle Fragen, die ihr euch im Zuge der Evaluierung gestellt habt, dementsprechend beantworten, dass ihr so einen Wartungsplan dann erstellen konntet?
Ja, ist uns gelungen. Aber das liegt halt vor allem auch an dieser speziellen Situation bei diesen beiden Häusern. Wir haben hier einfach über die Vergleiche der verschiedenen Bauabschnitte konnten wir einfach wir konnten relativ leicht feststellen, wie schnell die Verwitterung ansetzt. Also man konnte sehr gut beobachten, dass jetzt da tendenziell nach 20 Jahren ungefähr der Schadensgrad sich zu steigern beginnt und hier Schäden da sind, wo dann wirklich die nächste Wartung notwendig wird. Wir konnten auf Grundlage unserer Datenerhebungen Prognosen erstellen zu einem Wartungsplan für die jeweiligen Fassadenabschnitte. Aber wir haben natürlich auch Maßnahmenempfehlungen, die laufend einfach zu erfolgen haben, vorgelegt. Und das wären beispielsweise die jährlichen Sichtkontrollen, dass man einfach grundsätzlich auch die Mitarbeiter, die am Haus arbeiten, ihre Häuser auch gut kennenlernen und je besser man das eigene Haus kennt, umso besser kann man dann auch auf Akutschäden vor allem reagieren. Das ist ganz wichtig, dass die Akutschäden sind ausgenommen von diesem Wartungsplan. die gehören einfach schnell behoben. Zumindest gehören hier Notsicherungen durchgeführt, zeitnah. Den Wartungsplan selbst für die einzelnen Fassadenabschnitte, der lässt sich einfach sehr gut aus den Untersuchungsergebnissen ableiten, die wir einfach getätigt haben.
Das ist ein sehr umfangreiches Projekt, wenn ich das so zusammenfassen darf. Die Vorbereitung auf die Evaluierung für das KHM und NHM, also diese ganze Recherche, die Aufbereitung der Plangrundlagen, dann welche Fragen stellen wir an die Evaluierung, welche Ergebnisse möchten wir erzielen, dann die Evaluierung vor Ort, wo du gesagt hast, ihr wart einige Wochen mit dem Steiger unterwegs, habt euch wirklich alle Fassadenabschnitten von beiden Häusern angeschaut, dann eine Gesamtschau erstellt, eine Zustandsanalyse, die dann in einen Wartungsplan gemündet hat. Also ich denke einfach die ganze Zeit an diese Unmengen an Daten, die da angefallen sind, allein Fotos, diese unaussprechliche Anzahl von Fotos, die da wahrscheinlich zusammengekommen ist und wahrscheinlich auch die ganzen Notizen, die man während der Steigerfahrten macht, also ich wahrscheinlich ein voller Notizblock da vor mir. Und dann hast du das dann bei dir zu Hause im Büro, also da hast du sicher auch eine Systematik entwickelt, wie du mit diesen Daten umgehst, um den Überblick zu behalten, oder?
Ja, also wir haben auf jeden Fall für jeden Fassadenabschnitt ein Datenblatt erstellt, wo einfach die Eckdaten zum Bestand, zum Zustand, aber auch die Fotodokumentation eingefügt wurden. Also wir haben hier sehr systematisch die Daten erhoben, gesammelt, dass wir wieder sehr gute Zusammenschau dann machen können. Und es wurden dann, also im Bericht wurden dann auch die einzelnen Fassadenabschnitte nach Ansichtsfläche der Gebäude noch einmal besprochen und diskutiert und hier eine überblickshafte Zustandsbewertung durchgeführt, dass man hier auch für den Auftraggeber eine relativ, also plakative, aber auch sehr eindeutig zuordnbare Zustandskartierung, quasi eine kleine auf einem Grundriss erstellt haben, dass man hier gleich sieht, wo, wann, was zu tun ist. Also es ist eine große Datenmenge wieder, aber leicht zu bewältigen, wenn man es gut sortiert aufnimmt.
Und wie lang hat das Projekt insgesamt gedauert?
Also mit Unterbrechungen war man sicher ein Dreivierteljahr damit beschäftigt und haben hier gut zu tun gehabt.
Ja, danke für den Einblick in dieses zweite sehr, sehr große Projekt von dir, neben der Liesinger Aquäduktbrücke. Und jetzt zum Schluss eine leichte Frage. Wie lange arbeitest du jetzt eigentlich schon genau in der Restaurierung und was macht dir denn am meisten Spaß dran?
Ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahrzehnten in der Restaurierung und die meiste Zeit davon war ich selbstständig tätig und bin auch immer noch selbstständig tätig. Und was mir am meisten Spaß macht, ist einfach die Vielfalt der Aufgaben, die einem da unterkommen. Es ist einfach die Abwechslung. Es ist jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es die Ausführung ist oder ob es jetzt große, kleine Gebäude oder ob es jetzt Planung ist oder auch restauratorische Baubegleitung. Ich finde, es ist alles interessant und es macht mir alles Spaß. Es muss einfach ausgewogen bleiben. Also immer nur das eine ist dann auch fad.
Susi, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Teil 1 und Teil 2 zur Baudenkmalpflege mit uns zu besprechen und uns da Einblicke in zwei sehr große Projekte zu geben. Ich fand das Gespräch sehr spannend und aufschlussreich.
Ja, danke für die Einladung. War sehr gerne hier.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!